dass ich klare Regelungen habe, dass den Führungskräften und auch den Mitarbeitern klar ist, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das heißt, es wäre jetzt an der Zeit zu überlegen, wie gehe ich mit den Suchtmitteln um? Welche Regeln gelten im Betrieb?
Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es um die Cannabis-Legalisierung und den Arbeitsschutz. Interviewpartner sind Dr. Martina Hamacher vom Gesundheitsschutz der BGN und Dr. Tim Janowitz, Aufsichtsperson bei der VBG. Bitte stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen kurz selbst vor.
Guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin Frau Dr. Hamacher. Ich bin Fachärztin für Arbeitsmedizin und Innere Medizin und arbeite seit mehreren Jahren bei der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Bin dort unter anderem zuständig für die Beratung der Betriebe hinsichtlich der Suchtprävention und auch bei akuten Fragen bin ich Ansprechpartner.
Ja, und mein Name ist Tim Janowitz. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren bei der VBG als Aufsichtsperson tätig und im Schwerpunkt beschäftige ich mich mit dem Thema Straßenverkehr, aber heute zum Thema Cannabis dabei.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Und im Grunde ist es so, dass wir in den Seminaren häufig Fragen zum Thema Cannabis gestellt bekommen und es vor allem seit der Legalisierung jetzt einfach viele neue Fragezeichen gibt. Herr Dr. Janowitz, was hat sich denn eigentlich mit der Legalisierung verändert?
Also im Wesentlichen hat sich ja der Umgang mit Cannabis als Genussmittel verändert. Wir hatten ja auch vor dieser Gesetzesveränderung schon die Möglichkeit, Cannabis im therapeutischen Bereich im Bestimmten einzusetzen. Da hat sich jetzt ein bisschen was verändert, aber die wesentlichen Veränderungen betreffen eben Cannabis als Genussmittel. Und wenn man jetzt in das entsprechende Gesetz reinguckt, das Konsum-Cannabis-Gesetz, dann stellt man erstmal fest, eigentlich hat sich erstmal gar nicht so viel geändert, denn das Gesetz legt erstmal los, damit was alles verboten ist. Und das ist das, was vorher eigentlich auch schon verboten war. Interessant wird es dann im Folgenden des Gesetzes, denn da passiert jetzt Folgendes, das Gesetz macht jetzt Erlaubnistatbestände auf. Das heißt, es sagt, was ist ausnahmsweise erlaubt von den Verboten, die vorher gemacht wurden. Und das ist das, was neu ist. Und da sind jetzt zum Beispiel der Besitz in bestimmten Mengenbereichen für den Eigenkonsum, der ist jetzt erlaubt. Der Anbau unter bestimmten Rahmenbedingungen, diese Anbauvereine, die da gemacht werden sollen, das ist alles erlaubt. Konsum wird auch angesprochen, allerdings vielleicht ein bisschen anders, als man es im ersten Moment erwarten würde, denn der Konsum von Cannabis, auch von anderen Betäubungsmitteln, der war auch vorher nie wirklich verboten. Das Problem an der ganzen Sache war immer nur, alles, was ich tun musste, um zu konsumieren, nämlich beschaffen, besitzen, das war alles verboten und das wurde bestraft. Und das ist das, was jetzt eben neu ist. Ich darf jetzt in bestimmten Bereichen das Cannabis tatsächlich besitzen. Ich darf es unter bestimmten Rahmenbedingungen auch erwerben.
Heißt es dann, dass ich auf der Arbeit jetzt genauso wie ich eine Zigarette rauchen kann, auch Cannabis konsumieren kann?
Grundsätzlich ist es ja erstmal so, wie gerade gesagt, der Konsum an sich war und ist nicht verboten. Und auch im Arbeitsschutz, wenn man in die Unverfügungsvorschriften beispielsweise reinschaut, dann gibt es da kein generelles Verbot des Konsums von Cannabis. Übrigens auch nicht von Alkohol oder anderen Drogen. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, die dürfen das auf keinen Fall. Das sind häufig Berufsgruppen, die irgendwie mit der Sicherheit von Personen zu tun haben. Polizeibereich, Bewachungsbereich, Sicherheitsdienstleistung, Personentransport. Da gibt es explizite Verbote, aber für den Großteil der Beschäftigten gibt es erstmal kein generelles Verbot. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt alles machen kann und mich berauschen kann, wie es mir passt, sondern in dem Bereich, da gab es, und das gilt immer noch, zwei Normen in den Unverfügungsvorschriften, die den Rahmen dafür stecken. Und zwar ist das einmal eine Vorschrift, die sich an die Versicherten direkt wendet. Das ist der 15 Absatz 2 in der DGUV-Vorschrift 1. Der sagt nämlich, dass Versicherte sich durch den Konsum von, es kommt eine Aufzählung, Alkohol, Drogen, anderen berauschenden Mitteln, nicht in einen Zustand versetzen dürfen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden. Da wird Cannabis gar nicht explizit erwähnt, aber es fällt natürlich mit darunter, weil berauschende Substanzen erwähnt sind. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es dann die zweite Norm, die richtet sich an die Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist nämlich der 7 Absatz 2 in der DGUV-Vorschrift 1. Der ist sogar noch allgemeiner gefasst. Der sagt nämlich nur, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin erkennt, dass Versicherte erkennbar nicht in der Lage sind, eine Aufgabe ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, dann dürfen sie mit dieser Aufgabe nicht beschäftigt werden. Man sieht schon, da sind jetzt auch keine Grenzwerte oder ähnliches definiert, sondern es ist tatsächlich so, es zählt, welchen Eindruck macht der Beschäftigte auf mich. Und da ist es auch gar nicht entscheidend, warum er die Aufgabe nicht erfüllen kann. Aufgrund von Alkohol, von Cannabis, möglicherweise auch von Medikamenten oder anderen Dingen. Das spielt hier gar keine Rolle, sondern entscheidend ist nur, welchen Eindruck macht er, kann er die Aufgabe ohne Gefahr für sich oder andere durchführen oder nicht. Oder um in einer Fußballmetapher zu bleiben, entscheidend ist in dem Moment auf dem Platz. Unabhängig davon, ob es jetzt erlaubt, verboten ist, haben die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und auch die DGUV eine ganz klare Position zum Thema Alkohol und Cannabis auf der Arbeit. Das ist natürlich, weder Alkohol noch Cannabis haben mit Arbeit zu tun. Das heißt, null Alkohol und null Cannabis bei Arbeit und auch bei Bildung und bei ähnlichen Tätigkeiten.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine klare Position. Ich denke, da sollten wir jetzt mal Frau Dr. Hammacher mit ins Boot nehmen. Woran kann ich denn überhaupt erkennen, dass jemand Cannabis konsumiert hat?
Ja, das ist nicht unbedingt so auf den ersten Blick ersichtlich. Es fällt bei den Konsumenten aus, die Augen, die sind oft glasig und gerötet. Die Pupillen sind erweitert. Das kann man vielleicht erkennen, dass sie eben anders sind als normal, als man es kennt. Die Personen sprechen vielleicht auch anders. Sie haben ein verlangsamtes Reaktionsvermögen. Sie wirken unkonzentriert und sie sind insgesamt vielleicht auch eher etwas entspannt, gelassen, manchmal auch zugelassen. Allerdings gibt es auch durchaus impulsive Reaktionen, die dann vielleicht auch gar nicht so ersichtlich ist, warum das jetzt so ist. Im Prinzip ziehen sie sich wohl eher so ein bisschen zurück. Auffällig ist auch manchmal dieser Geruch, dieser süßliche Geruch, der durchaus auch den Personen noch anhaften kann, wenn der Genuss noch nicht so lange her ist. Und wenn man das Cannabis letztendlich nicht verträgt, vielleicht auch ein bisschen zu viel davon konsumiert, können Panikattacken, Angstzustände auftreten, die dann auch als sehr negativ empfunden werden. Es ist nicht so einfach, das zu erkennen. Man muss schon genau hinschauen und wichtig ist, dass man darauf achtet, dass diese Personen, auch die Menschen, mit denen man dann arbeitet, vielleicht einfach ihr Verhalten ändern und ganz anders reagieren. Das ist am ehesten auffällig im Arbeitskontext. Wenn man jetzt mal generell sagt, wie die Wirkungen von Cannabis sind, wenn wir darauf mal schauen, dann müssen wir einfach sagen, dass es sehr individuell ist. Im Prinzip wird durch Cannabis meine momentane Einstellung verstärkt. Und wie das jetzt auf mich auswirkt, ob das positiv ist oder ob es eher negativ ist, das hängt eigentlich von meiner Grundeinstellung, von meiner Stimmungslage, vielleicht auch von meiner Persönlichkeit ab, auch von meiner Konsumerfahrung. Das sind alles Dinge, die letztendlich die Wirkung dann beeinflussen. Und man muss einfach sehen, generell ist es so, im Arbeitskontext muss man damit rechnen, dass ich möglicherweise eine erhöhte Risikobereitschaft habe oder dass ich Gefahren gegenüber gleichgültig bin. Und das ist natürlich im Arbeitskontext schon sehr bedenklich. Man muss einfach sehen, dass man, wenn man Cannabis langfristig konsumiert, auch durchaus deutliches höheres Risiko hat, depressive Störungen zu entwickeln, Angststörungen, auch bipolare Störungen. Und besonders gefährlich und besonders häufig entwickelt sich das, wenn man das Cannabis sehr früh konsumiert und gerade in der Pubertät regelmäßig Cannabis konsumiert. Dann hat man wirklich ein hohes Risiko auf langfristige Störungen und eine langfristige Schädigung des Hirns.
Also kann das durchaus gravierende und langfristige Folgen haben, auch auf meine Arbeitsleistung, auf meine Arbeitseinstellung, all diese Dinge. Heißt, ich habe dann auch unter Umständen konkrete Probleme bei meiner Arbeit, zum Beispiel bei Reaktionszeiten oder so?
Die sind durchaus verlangsamt, ich bin unkonzentriert und ich kann vor allen Dingen auch die Gefahr nicht richtig einschätzen. Ich bin vielleicht mutiger, als ich es sein sollte.
Und ist es dann ähnlich wie bei Alkohol, wo man sagt, okay, am Wochenende kann ich ein, zwei Bier trinken und bin dann am Montag wieder fit? Oder ist es anders bei Cannabis?
Ja, das ist genau das Problem, dass ich mit Alkohol das einigermaßen abschätzen kann, wie ich am Montag drauf bin, wenn ich am Samstagabend konsumiert habe. Bei einem Joint ist es sicherlich eher nicht so. Es ist abhängig von verschiedenen Faktoren, auch von der Art, wie ich konsumiere, die Menge, die ich konsumiere. Und man kann dann damit rechnen, dass die Wirkung mindestens 6 bis 8 Stunden, manchmal aber auch die akute Wirkung über 8 Stunden liegt. Das THC bleibt einfach wesentlich länger im Körper als der Alkohol. Es lagert sich nämlich einfach im Fett an. Und dadurch, dass es im Gehirn und auch als Fettgewebe bindet, ist es noch sehr viel länger nachweisbar, nämlich Tage oder Wochen kann man es nachweisen. Und man weiß auch nicht, inwieweit es meine Leistung und meine Aufmerksamkeit noch weiterhin beeinflusst. Das ist ganz schwierig abzusehen und kann man so pauschal gar nicht sagen. Insofern ist das für den Konsumenten natürlich schwieriger einzuschätzen als beim Alkohol und natürlich auch für das Unternehmen.
Klingt für mich jetzt nach einer wirklich schwierigen Aufgabe für die Führungskräfte, weil wenn man es schwer einschätzen kann, wenn man es schwer beurteilen kann, ist natürlich auch schwierig, damit umzugehen, auf die Leute einzugehen. Was macht man da als Führungskraft?
Offensichtlich ist es absolut schwierig für die Führungskraft, das einzuschätzen. Zumal ja auch, wir haben schon gerade gesagt, Grenzwerte gäbe es im Arbeitsschutz sowieso nicht. Die Grenzwerte, die man vielleicht kennt, aus dem Straßenverkehrsrecht, die würden im Arbeitsschutz erstmal unmittelbar sowieso nicht gelten. Und selbst wenn, hätte ich ja als Führungskraft seltenst die Möglichkeit, in irgendeiner Form einen Test zu bekommen vom Beschäftigten, weil das häufig ja Eingriffe in ganz persönliche Rechte sind, die in nur ganz seltenen Fällen irgendwie durchsetzbar sind. Das heißt, die Führungskraft kann sich nur darauf verlassen, wie ihr Eindruck in dem Moment von der Person ist. Kann sie die Arbeit ausführen oder nicht? Gefährdet sie sich oder gefährdet sie andere? Dann kann sie das nicht. Und weil das so doch sehr subjektiv ist, macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, wenn ich als Führungskraft denke, hier könnte ein Problem mit dem Beschäftigten sein, immer auch mindestens eine weitere Person mit hinzuzuziehen. Einfach, um auch jemand Zweites noch zu haben, der diese subjektive Meinung nochmal mit unterstützen kann, der im Zweifelsfall auch als Zeuge dienen kann, dass es wirklich so war in dem Moment. Denn die Konsequenz ist natürlich, wenn das Unternehmen sagt, der Beschäftigte kann heute hier so nicht arbeiten, es würde also eine Art von Beschäftigungsverbot geben, dann kann das ja schon rechtliche Konsequenzen haben. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich das im Zweifelsfall auch mit Zeugen beweisen kann. Außerdem sollte es dann natürlich auch alles, was damit zu tun hat, auch dokumentiert werden, damit im Zweifelsfall auch das irgendwie nachprüfbar ist. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für die Führungskraft, das zu erkennen.
Okay, das heißt, man sollte sich dann auch nicht in Diskussionen verstricken lassen mit den Menschen oder auf irgendwelche Grenzwerte oder sowas zu sprechen kommen.
Genau, das macht keinen Sinn. Denn wie gesagt, die Grenzwerte, die es gibt, die würden sowieso nicht unmittelbar gelten. Insofern haben die gar keine Relevanz. Und selbst wenn, müsste ja die Person dann schon einen Test oder irgendwas, müsste es auf jeden Fall freiwillig machen. Ich kann als Führungskraft in den allermeisten Fällen sie nicht dazu verpflichten. In dem 7 Absatz 2 in der DGUV-Vorschrift 1 steht ja auch nichts von Grenzwerten drin. Da steht ja drin, welchen Eindruck macht die Person in dem Moment. Und das ist das, was zählt. Deshalb sind solche Diskussionen erstmal nicht zielführend.
Ja, trotzdem eine schwierige Situation. Wie gehe ich dann mit so einer Person um, wo ich sage, okay, die ist jetzt nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit auszuüben? Was mache ich dann?
Als erstes würde man natürlich gucken, kann die Person vielleicht eine andere Tätigkeit im Betrieb machen, wo sie eben sich oder andere nicht gefährdet. Denn letztendlich ist ja erstmal nur die Tätigkeit, die gerade gemacht werden sollte, die nicht ausgeführt werden kann. Vielleicht gibt es ja andere, weniger gefahrengeneigte Tätigkeiten im Unternehmen, die möglich sind. Das wäre so die erste Frage, die man sich stellen könnte. Meistens wird das natürlich eher nicht der Fall sein, denn wenn jemand schon so stark beeinträchtigt ist, dass ich das als Führungskraft auch offensichtlich sehe und ich beobachte ja die Leute nicht ständig die ganze Zeit, sondern das muss mir ja wirklich auffallen, dann wird es meistens so sein, dass man die Leute irgendwie nach Hause schicken muss. Und da ist es natürlich empfehlenswert, einfach aus allgemeinen Fürsorgepflichterwägungen heraus, dass man irgendwie schaut, dass die Person dann sicher nach Hause kommt. Ob man jetzt Angehörige kontaktiert, die abholen, ob man ein Taxi ruft und die da reinsetzt, spielt erstmal keine Rolle, aber man sollte schauen, dass man da irgendwie für den sicheren Heimweg sorgt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, das Unternehmen sollte darauf hinwirken, dass wenn bekannt ist, dass die Person mit einem Fahrzeug oder gerade einem Kraftfahrzeug, also PKW oder ähnlichem da ist, dass sie auf keinen Fall damit zurückfährt. Denn die Teilnahme am Straßenverkehr mit Fahrzeugen, wenn ich unter Einfluss von Substanzen stehe, das kann unter Umständen eine Straftat darstellen. Sogar Fahrradfahren könnte unter Umständen strafbewehrt sein.
Inwieweit bin ich denn da auf die Einsicht oder Mitwirkung dieser Person angewiesen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das auch ganz stark den Bereich des Strafrechts betrifft, wo wir hier gar nicht so sehr darauf eingehen können. Aber grundsätzlich gilt erstmal, ich muss versuchen, das, was in meiner Macht steht, zu tun. Aber ich habe natürlich in dem Sinne keine Durchgriffsrechte oder ähnliches auf die Person. Also da muss man sehr vorsichtig vorgehen, damit man nicht auch die Grenzen des Möglichen, rechtlich Möglichen überschreitet.
Ja, die Betriebe sollten natürlich die Führungskräfte dabei auch nicht alleine lassen. Wie können Sie sie denn unterstützen, dass sie gut und schnell und sicher reagieren können, Frau Hamacher?
Wir haben ja gesehen, wie schwierig das ist. Wir haben diese Problematik, hat der Janowitz ja ganz klar gezeigt. Und wir haben tatsächlich nicht die Möglichkeit, irgendwas zu beweisen, weil Cannabis ja, wie gesagt, noch Wochen später nachweisbar ist. Wenn ich also mal gelegentlich einmal konsumiert habe und ich mache tatsächlich einen Test, dann ist das möglicherweise tatsächlich noch sehr lange nachweisbar. Insofern ist das ein Thema und letztendlich kriege ich im Arbeitskontext auch keinen Test, der mir irgendwie Klarheit geben kann. Also, was müssen wir tun? Wir müssen natürlich als Betrieb auf diese Problematik reagieren und überlegen, wie sind wir denn aufgestellt in puncto Suchtprävention? Das gilt jetzt nicht nur für Cannabis, sondern es gilt für alle anderen Rauschmittel ebenfalls. Cannabis ist jetzt letztendlich dazugekommen als teillegalisiertes Suchtmittel, aber an der Problematik an sich hat es nicht viel geändert. Es ist im Umgang noch ein bisschen schwieriger als mit dem Alkohol, weil ich das eben auch nicht so klar erkennen kann. Umso wichtiger ist, dass ich eine Struktur habe in meinem Unternehmen, dass ich klare Regelungen habe, dass den Führungskräften und auch den Mitarbeitern klar ist, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das heißt, es wäre jetzt an der Zeit zu überlegen, wie gehe ich mit den Suchtmitteln um? welche Regeln gelten im Betrieb? Die DGV, das hat der Janowitz ja auch schon gesagt, empfiehlt den Betrieben null Cannabis bei Arbeit und Bildung. Und das ist ein Hinweis, dass man am besten tatsächlich ein klares Verbot ausspricht.
Also ist Prävention wirklich der wichtigste Punkt? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren, warum es so wichtig ist, dass Unternehmen diese Regeln eben einführen, bevor ein Mitarbeiter auffällig wird?
Wenn ein akuter Fall auftritt, ist es für die entsprechende Führungskraft sehr viel einfacher, zu handeln, zu reagieren, überhaupt es gut einzuschätzen, wenn sie weiß, im Betrieb gibt es ein klares Verbot zum Beispiel und es gibt eine Betriebsvereinbarung oder eine andere Vereinbarung, die auch ganz klar regelt, was ich zu tun habe, wenn ein Mitarbeiter auffällig ist. Dafür gibt es zum Beispiel einen Stufenplan, der, wenn der auf das Unternehmen abgestimmt ist, der entsprechenden Führungskraft und auch eigentlich dem Mitarbeiter eine Art Leitfaden an die Hand gibt, dass die Führungskraft weiß, okay, ich muss diesen Mitarbeiter ansprechen und kann das dann, wenn sich dieses Verhalten nicht bessert, auch weiter eskalieren. Das hilft mir einfach, diese Konsequenz, die ich brauche, um mit diesem auffälligen Mitarbeiter umzugehen, auch durchhalten zu können. Und für den entsprechenden Mitarbeiter ist es natürlich auch ein klares Signal, ja, der Betrieb beschäftigt sich mit Sucht. Das fällt auf, mein Verhalten fällt auf und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte. Irgendwann, am Ende des Stufenplans, steht dann auch die betriebsbedingte Kündigung möglicherweise und soweit sollte ich es tunlichst nicht kommen lassen. Das ist ein ganz wichtiges Gerüst, was den Führungskräften Halt gibt. Sie müssen natürlich dann auch darüber informiert sein. Die Führungskräfte müssen das kennen. Und die Führungskräfte sollten auch geschult sein, wie spreche ich das an? Weil sie hatten es ja vorher auch schon gesagt, naja, man sollte sich eben nicht in irgendwelche Ping-Pong-Gespräche verwickeln lassen, sondern ansprechen auf eine Art und Weise, dass sich der Mitarbeiter nicht in die Enge getrieben fühlt, sondern eben positiv, wertschätzend ansprechen, nach dem Motto, mir fällt auf, dass sich dein Verhalten ändert. Ich verstehe nicht, du hast sonst immer so zuverlässig gearbeitet. Jetzt ist das unzuverlässig. Hier haben wir diese und jene Probleme, die aufgetreten sind. Wenn man ihm das spiegelt, dann kann er vielleicht auch dazu Stellung nehmen, ohne direkt in die Defensive zu gehen. Also da braucht es Schulung und die sollte am besten verpflichtend sein, weil, wie wir wissen, gibt es interessantere Schulungen für Führungskräfte und wenn ich die Wahl habe, zu einer Schulung zu gehen, fällt meine Wahl meistens nicht unbedingt auf die Suchtprävention. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es eben nicht so einfach ist. Und im Zweifelsfall muss ich eben entsprechend schnell und auch richtig reagieren, um überhaupt etwas zu erreichen. Schön ist es auch, wenn im Betrieb noch Ansprechpartner für die Sucht sind, sowohl für die Führungskräfte als auch für vielleicht betroffene, gefährdete Personen. Und ganz wichtig ist eben auch, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, dass die diese Regelungen kennen, dass sie auch wissen, dass die Führungskraft eine Schulung gehabt hat zum Thema Sucht. Das bedeutet, ja, das muss einfach bekannt sein und dann wirkt es eben präventiv.
Warum ist es dann für den Betrieb so wichtig, dass man sich darum kümmert?
Man muss einfach sehen, Alkoholsucht oder auch Cannabissucht ist eine Krankheit. Wir haben hier es zu tun mit kranken Personen und diese Personen brauchen Hilfe. Und wie kann ich jetzt letztendlich Personen helfen, die suchtgefährdet sind, indem man das erkennt und möglichst frühzeitig anspricht? Es ist ja so, dass diese Personen, die suchtgefährdet sind, motiviert werden müssen, ihr Verhalten zu ändern. Das ist nicht einfach. Und der Erhalt des Arbeitsplatzes ist manchmal eine sehr hohe Motivation, doch Hilfe anzunehmen und ihr Verhalten zu ändern. Und das ist eine wichtige Chance letztendlich, die die Betriebe auf jeden Fall wahrnehmen sollten. Deswegen sind diese Regelungen so wichtig, weil nämlich dann auch das Thema erkannt wird und frühzeitig angesprochen werden kann.
Gehen wir nochmal zurück zu Dr. Janowitz. Wie ist es denn mit dem Versicherungsschutz? Also zahlt eine BG, wenn ich einen Unfall auf der Arbeit habe und unter Einfluss von Cannabis stehe?
Wie viele von den anderen Fragen, die wir jetzt schon hatten, ist auch das nicht ganz so einfach zu beantworten. Ganz pauschal kann man es sowieso nicht sagen. Man muss erstmal sehen, in der gesetzlichen Unfallversicherung gilt erstmal der Grundsatz, verbotswidriges Handeln schließt den Versicherungsfall nicht aus. Das heißt, selbst wenn ich jetzt unter Missachtung von, was wir gerade hatten, 15 Absatz 2 DGV Vorschrift 1, so viel Cannabis konsumiert habe, dass ich vielleicht mich oder andere gefährdet habe, dadurch einen Unfall erlitten habe, dann schließt das erstmal pauschal den Versicherungsschutz nicht prinzipiell aus. Heißt im Umkehrschluss aber auch nicht, dass ich mich durch Cannabis so berauschen kann und das hat überhaupt keinen Einfluss. Dazu muss man sich klar machen, wie überhaupt Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung funktioniert. Da gibt es nämlich verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und das erste Kriterium ist, ich brauche erstmal eine versicherte Person. Das ist relativ einfach, da hat der Cannabis auch keinen Einfluss drauf, weil da steht nämlich im Gesetz so drin, wer ist denn überhaupt versicherte Person, und da zählen Beschäftigte dazu, da zählen aber auch Schülerinnen und Schüler dazu, Studierende und ganz viele andere Personen. Diese versicherte Person muss einen Unfall haben. Auch das ist erstmal durch Cannabis nicht unbedingt problematisch. Interessant wird es beim nächsten Aspekt, das ist nämlich, dieser Unfall muss sich bei einer versicherten Tätigkeit ereignet haben. Und das ist häufig der Knackpunkt. Nicht nur bei der Frage nach dem Cannabis, sondern bei vielen Fragestellungen ist die versicherte Tätigkeit ein wesentlicher Knackpunkt. Denn die steht im Gesetz nicht so explizit drin, was damit gemeint ist. Ausgelegt wird es immer so, das ist eben die Tätigkeit, die sich daraus ergibt, warum ich versichert bin. Beim Beschäftigten eben ist das die betriebliche Tätigkeit, das, was ich auf der Arbeit machen sollte. Wenn jetzt durch den Konsum von Cannabis es in Frage steht, ob das, was ich gerade gemacht habe, als ich den Unfall hatte, wirklich noch dem Betrieb gedient hat oder ob es nicht doch eher nur auf den Konsum von dem Cannabis zurückzuführen war, das ist dann die entscheidende Frage. Und man muss sich das im Prinzip vorstellen wie so eine Art Waage. Ich habe auf der einen Seite alles, was dafür spricht, dass das, was ich gemacht habe, betriebsbedingt war und dass es auch dem Betrieb zu dienen bestimmt war, also dem Unternehmensergebnis zu dienen bestimmt war. Und auf der anderen Seite habe ich das, was eben dagegen spricht. Und dann muss man alles, was in dem Einzelfall jetzt hier relevant war, in diese Waagschalen reinwerfen. Und je nachdem, in welche Richtung das ausschlägt, das ist dann die Ursache, die letztendlich dann aus rechtlicher Sicht allein wesentlich für den Unfall war. Spricht eben mehr dafür, dass die betriebliche Tätigkeit allein wesentlich für den Unfall war, dann ist es versichert, spricht aber mehr dafür, dass eigentlich der Konsum, der Cannabiskonsum, allein rechtlich wesentlich für den Unfall war, dann ist es eben nicht versichert. Und das abzuwägen ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Es ist letztendlich von den Umständen des Einzelfalls stark abhängig. Und deshalb ist natürlich letztendlich, so wie wir es an anderen Stellen auch schon wieder gesagt haben, das einzig Verlässliche, worauf ich mich verlassen kann, wenn ich einfach gar nicht konsumiere. Wir sind wieder dabei, null Cannabis auf der Arbeit und bei Bildung. Da kann ich sicher sein, dass dann zumindest aus der Warte kein Problem beim Unfall auf mich zukommt.
Ja, vielen Dank für die Einordnung. Vielleicht zum Ende nochmal eine Frage an Sie beide, auch in Bezug auf Ihre jeweiligen Arbeitgeber. Wie unterstützen Sie denn die Betriebe als Berufsgenossenschaften jetzt zu diesem Thema konkret?
Wir haben bei der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe schon seit längerem ein Informationsangebot entwickelt für die Unternehmer, für die Unternehmen, für die Führungskräfte. Die können sich im Internet über die Suchtprävention in ihrem Betrieb informieren. Wir haben darüber hinaus, wenn Fragen, auch konkrete Fragen sind, auch Schwierigkeiten sind mit Mitarbeitern, die auffällig geworden sind, ein Angebot der telefonischen Beratung durch eine Arbeitsmedizinerin. Das ist ja auch meine Aufgabe. Und wir haben auch noch regionale Ansprechpartner. Das sind ausgebildete Suchthelfer, die dann in den Regionen den Unternehmen und auch den Führungskräften im Zweifelsfall telefonische Unterstützung geben können. Wir haben spezielle Seminarangebote für Führungskräfte, Suchtprävention als Führungsaufgabe zum Beispiel oder mit dem provokanten Titel Sucht für uns kein Thema, wobei das K in Klammern steht, das dann allen offen steht. Und wir haben außerdem noch, was auch sehr interessant ist für die Betriebe, ein Modul für Gesundheitstage zum Thema Sucht. Das ist ein Suchtparcours mit Suchtbrillen, wo man ganz gut ins Gespräch kommen kann und eben auch zum Beispiel einen Quiz machen. Das sind also Dinge, wo man das Thema Sucht mal auf eine etwas spielerische Art in den Betrieb thematisieren kann.
Und auch bei der VBG gibt es natürlich ähnliche Angebote. Natürlich gibt es auch bei uns im weitesten Sinne Informationsmaterialien, die man auf unserer Internetseite abrufen kann. Wir haben auch ein Seminar für betriebliche Multiplikatoren zum Thema Umgang mit Suchterkrankungen im Betrieb, das Supra-Seminar. Im Einzelfall kann natürlich auch ein Unternehmen in der zuständigen Bezirksverwaltung anrufen und da Beratung durch die Präventionsexperten, die wir dort vor Ort haben. Wir haben also Arbeitspsychologen, Arbeitsmediziner, auch die Aufsichtspersonen vor Ort, dann da eine Beratung anfragen.
Ja, vielen Dank. Ein wirklich komplexes und sehr aktuelles Thema. Und ich denke, die Betriebe sollten auf jeden Fall mitnehmen, dass sie klare Regeln erlassen müssen und die Beschäftigten natürlich, dass sie sich an diese Regeln dann auch entsprechend zu halten haben. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Informationen und für Ihre Zeit und wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen weiteren Tag.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de. sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.